lieber optisch ein Lauch und stabilisierungsmäßig stark und einfach schnell, spritzig, trotzdem hart in den Duellen, als ein unglaublicher breiter Mann, der eben nicht viel laufen kann.
Das sagt der FCB-Verteidiger Flavius Daniliuk, der beim Bankdrucken gut 100 Kilo stemmt. Sein Blick aufs Gym aber hat sich dank dem FCB verändert. Im grossen Interview geht es um seinen Start beim FC Basel, wie er sich hier eingelebt hat, wo er Verbesserungspotenzial sieht und warum er nicht mehr als Wandervogel will gelten. Im Gespräch schauen wir auch zurück auf seine Zeit in Italien, wo es nicht immer so einfach war.
Wenn du 3-4 Spiele mal nicht gewinnst, stecken sie dich in so eine Strafwoche, wo du mal 10 Tage bist du nicht mehr mit deiner Familie, darfst nur noch 3-mal am Tag essen, du trainierst 2-3 Mal am Tag.
Der Flavius Daniliuk ist ein Mann, der 6 Sprachen schwätzt und eine lehrreiche Zeit hatte im Nachwuchs von Bayern München.
Du durftest nicht trainieren, wenn du dein Zimmer nicht sauber gemacht hast oder wenn du zu spät schlafen gegangen warst. Also da hat Bayern echt einen super Job und ich glaube, das machen sie heute noch.
Eine neue Folge vom Penalty Podcast. Schön, sind ihr auch diesmal wieder mit dabei. Grüezi miteinander.
Bananenflanke, Schwalbe, Blutgrätschi oder Pausebier. Der Basilisk Penalty Podcast ist Fußball pur. Präsentiert von der Elektro 3 AG, Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung. elektro3.ch. Und da sind unsere 2 Podcast-Stammspieler, Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Der FC Basel ist mit einem Erfolgserlebnis in die Nazi-Pause gegangen. Mit 3-0 haben die Basler ja auswärts gegen Servette gewonnen. Und ein, der wie schon gegen Stuttgart in der Europa League mitgeholfen hat, zu 0 spielen, das ist der Flavius Daniliuk. 24 Jahre alt, Österreicher, am 1. September, also am letzten möglichen Tag für Transfers, ist er zum FCB gekommen. Seine Vita, die ist spannend. Er hat schon für Nizza, Salernitana, Red Bull Salzburg und Hellas Verona geschuttet. Im Nachwuchs war er bei Real Madrid und Bayern München. Erst mit 16 ist er zum Verteidiger umfunktioniert worden. Ist also ein Rucksack voller Erfahrung, den er hier mitbringt. Und darum haben wir mehr über diesen Neuzugang erfahren. Am Donnerstagnachmittag habe ich ihn zum Interview getroffen im Medienzentrum vom FC Basel. Von Anfang an habe ich gespürt, das ist ein, der offen ist, aufgestellt, wirklich sympathisch. Ein interessantes Gespräch habe ich dürfen haben. Und ich hoffe, dass auch die Spass haben beim Zuhören. Auch wenn er mittlerweile Schweizerdeutsch ganz gut versteht, habe ich fürs Interview natürlich auf Hochdeutsch gewechselt. Und zuerst, da ist es um die Landsleute von Flavius Daniliuk gegangen.
Du bist ja nicht der erste Österreicher beim FC Basel, haben doch auch einige gewisse Spuren hinterlassen. Mhm. Wer fällt dir da spontan ein?
Ja, Dragovic auf jeden Fall, weil es eben meine Position war und es eigentlich auch ein guter Freund jetzt ist. Und Yusuf Demir, mit dem ich auch in der U21-Nationalmannschaft spielen durfte. Auch ein guter Freund, ja. Beide aus Wien.
Alexander Dragovic hat ja wirklich auch Spuren hier hinterlassen. Er war ein absoluter Leistungsträger. Aber ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, er hat doch mit der einen oder anderen Aktion neben dem Platz auf sich aufmerksam gemacht.
Muss ich ehrlich sagen? Nein, wusste ich nicht.
Okay, also.
Mir war es eher auf dem Platz bewusst. Ich habe jetzt auch heute erst mit Schack drüber gesprochen, dass eben, wo Schack damals hochgekommen ist, Dragovic da war und er es gut gemacht hat. Aber das heißt neben dem Platz, weiß ich nicht. Um was geht's da?
Also er hat zum Beispiel bei einer Meisterfeier hat er mal eine Pyrofackel gezündet. Er hat bei einer Pokalübergabe ein Mitglied unserer Landesregierung auf den Kopf getätschelt.
Das habe ich gehört, stimmt, das habe ich gehört.
Er hat dann an der Meisterfeier sich entschuldigt, genau. Im gleichen Atemzug aber gesagt, es hat mir eigentlich schon Spaß gemacht. Okay. Er ging dann mit dem FCB-Präsidenten dorthin.
Okay.
Ist ja doch eine Persönlichkeit, durchaus extrovertiert.
Ja.
Bist du auch so der Typ Alexander Dragovic?
Nein. Dragovic ist schon typischer Wiener, ist dort aufgewachsen, sehr gut befreundet, auch mit Marko Arnautović. Die haben eine Vergangenheit zusammen und sowas. Ich bin da ein bisschen anders, mehr der familiäre Typ. Auch extrovertiert, aber ich brauche ein gutes Umfeld um mich herum, um da rauszukommen aus mir.
Okay, aber wenn zum Beispiel eine Meisterfeier ansteht, dann könntest du schon aus dir rauskommen?
Auf jeden Fall, ja. Okay. Hatte ich noch nie, deswegen wäre auf jeden Fall der perfekte Moment, um aus mir rauszukommen.
Dann schauen wir doch mal deinen Werdegang an. Wir würden natürlich zuerst mit dem FC Basel gerne beginnen. Mhm. Wie hast du dich hier im Club, im Umfeld eingelebt?
Sehr, sehr gut. Ich habe eine Wohnung schon gefunden. Meine Familie war da übers Wochenende, über 2-3 Tage, alles eingerichtet. Eigentlich habe ich den ersten Tag mich hier schon wohl gefühlt. Also auch wenn ich die ersten 4 Wochen im Hotel gelebt habe, trotzdem wirklich, wirklich positive Gefühle bis jetzt nur.
Und konntest du auch schon den einen oder anderen Ecken in der Stadt
sehen? Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, mein erster oder zweiter Tag war ich schon in der Stadt Kaffee trinken mit Albi und mit Dominik Schmidt. Die haben mich mitgenommen, haben mir ein bisschen die Stadt gezeigt, haben mir ein bisschen erzählt, das Kaffee ist gut, da kann man gut essen. Weiß ich zu schätzen, dass es so Spieler gibt hier, die einen so gleich gut fühlen lassen.
Das sind natürlich auch Identifikationsfiguren.
Ja, auf jeden Fall.
Also
Das habe ich aber erst danach verstanden, dass das okay. So Identifikationsfiguren sind. Weil ich bin ja angekommen, wusste ich noch nicht so. Und dann kommt eben dieses Angebot von denen, hey, gehen wir mal in die Stadt und sowas. Und erst die Wochen später habe ich verstanden, okay, hey, das sind hier Spieler, die sind seit Jahren hier, die haben hier was geleistet, die waren auch in der Jugend. Also.
Aber das ist ja auch ein positives Zeichen, wenn solche auf einen Fall. Neuzugang zukommen.
Nee, ich glaube, das gibt so, das habe ich selten auch bis jetzt in meiner, würde ich sagen, noch jungen Karriere gesehen, dass so eben die Kapitäne einer Mannschaft oder eben die Führungsspieler es auch neben dem Platz so gut machen. Und das ist auch, glaube ich, das Gefühl, warum ich oder jeder Neue, der bis jetzt hergekommen ist, sich auch schon so gut eingelebt hat.
Was uns aufgefallen ist, auf dem Platz, du bist einer, der Verantwortung übernimmt, einer, der sehr viel spricht, Anweisungen gibt. Mhm. Bist du dieser Leader-Typ?
Ich würde gerne in diese Rolle hineinwachsen, besonders hier, weil es eben noch Zeit brauchen wird. Aber in meiner Vergangenheit war ich schon immer mehr der Leader-Typ. Ich glaube, ein Innenverteidiger hat sowieso immer das Spiel vor sich, Tormann und Innenverteidiger. Und das sind eben die zwei Positionen, die auch dann am meisten sprechen können. Und das wird auch erwartet so. Und wenn ich es schaffe, von hinten die Mannschaft ein bisschen mehr zu coachen oder zu pushen, dann ist es auch, will ich das auch als meine Aufgabe sehen.
Aber es ist ja durchaus, also für uns auch, kam es zum Teil überraschend, weil du erst beim Deadline Day hierher gekommen bist. Ja. Man könnte auch sagen, okay, der braucht vielleicht noch eine gewisse Eingewöhnungszeit.
Nein, mir war relativ klar schon vom ersten Training, dass es hier ein bisschen mehr Kommunikation braucht, ein bisschen mehr Führungspersönlichkeiten. Und dann wollte ich in diese Rolle auch schlüpfen. Und der Trainer und das Trainerteam haben mir auch eben diese Verantwortung gerne überlassen. Und wo ich das gemerkt habe, dass ich das auch so darf, weil es gibt ja auch Vereine, wo du mit 24 das noch nicht darfst. Also zum Beispiel in Italien würde ich jetzt mal sagen, da bist du erst so mit 30, dass du da viel sprechen darfst. Wo ich das gemerkt habe, dass ich das auch darf, also habe ich gleich gesagt, okay, dann mache ich das auch. Es muss trotzdem immer positiv sein, konstruktive Kritik, aber ja, wenn, wie gesagt, ein Innenverteidiger muss das schon mit sich bringen.
Und wie gibst du dann die Kommandos rüber? Auf welcher Sprache? Ist ja doch ein bisschen Multikulti.
Ich spreche jetzt 6 Sprachen.
Sechs?
Ja, okay. Also das ist das, was eigentlich so mir am meisten hilft. So. Weil wenn es jemanden gibt aus Südamerika, spreche ich Spanisch mit ihm. Es gibt ein paar Franzosen, mit denen spreche ich Französisch oder eben Französisch sprechende. Es gibt im Staff auch Italiener, spreche Italienisch. Und wenn es Englisch sein muss, dann halt Englisch. Und dann fehlt halt noch Rumänisch, Muttersprache und Deutsch.
Also Verständigungsprobleme hast du definitiv nicht.
Nee, was das angeht, nicht. Nein.
Sehr gut. Man hat auch gesehen, durchaus emotional kannst du sein, wenn ich an diese Szene denke im Stuttgart-Spiel. Mhm. Der Kollege Acete macht den Bock, Hitz hält und da fällst du ihm überschwänglich um den Hals.
Ja, weil so, für mich macht so eine Aktion auch das Spiel aus, so, weil das haben wir auch in der Kabine vor dem Spiel gesagt. So, es werden Fehler passieren, aber das Wichtige ist eben, dass der Mitspieler es ausbügelt für den, der einen Fehler macht. Und das war genau in der Situation so. Und Marvin war sowieso in dem Spiel überragend. Also braucht man gar nicht sagen.
Hat ja auch den Übernamen Jesus erhalten, ja, vom Trainer.
Ja, ja, bin ich. Ja, also er war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und die Aktion bestätigt das einfach. Und wie gesagt, er hat halt eben einen Fehler, der mal passieren kann im Spielaufbau, perfekt ausgebügelt. Und für mich war das dann einfach emotional, dass ich halt so reagiert habe.
Wie ist es für dich in der Innenverteidigung? Gab es ja doch auch immer wieder mal eine Umstellung. Du bist später dazugekommen. Mhm. Die Harmonie, das muss ja auch passen. Normalerweise hat man ein fixes Innenverteidiger-Duo. Spürst du schon, mit wem es du besser kannst und mit wem weniger?
Nein. Bei uns ist es so, im Training, wir trainieren ja täglich, das wisst ihr.
Heute zweimal,
genau. Und der Trainer wechselt immer durch, dass sich halt eben genau jeder mit jedem gut fühlt. Und bei uns, was in der Mannschaft schon sehr deutlich ist, dass der Konkurrenzkampf sehr hoch ist, nicht nur auf der Innenverteidigerposition, auf jeder Position. Und das ist ja genau das, was passieren wird. So, und das ist das auch, was eigentlich jeder Fußballer am meisten mag. Konkurrenzkampf, der sich's verdient, spielt. Und das heißt, jeden Tag, jedes Training muss man ins Training kommen, muss Gas geben, muss es besser machen und dann kommt das Spiel und man muss performen. Wenn man nicht performt, ist man wahrscheinlich raus. Und deswegen muss man sich eigentlich an jeden anpassen. Also ich kann jetzt nicht jemanden sagen, mit dem ich am liebsten spielen würde. Und ich glaube auch, keiner von meinen Mitspielern, die auf der Innenverteidigerposition spielen, würde jetzt sagen, hey, mit dem spiele ich lieber mit dem. So, man muss sich anpassen an dem, was der Trainer halt aussucht.
Aber eben, es ist sicherlich ein Unterschied, wenn wir die letzten Spiele anschauen, mit einem Barisic zu spielen, wie mit einem Acete.
Ja, man muss sich halt schon, zum Beispiel ich müsste mich in der Situation anpassen, aber das war genauso bei Barisic, war es ja genauso, wo er gegen Luzern mit mir spielt, aber davor gegen Freiburg mit Jonas. Also es geht eigentlich um den Spieler, der muss sich anpassen, mit wem kommunizierst du ein bisschen mehr, mit wem ein bisschen weniger. Jonas hat ja auch noch viel Entwicklungspotenzial und ist auch ja einer der Jüngsten, glaube ich, in der Mannschaft. Deswegen mit ihm sprichst du ein bisschen mehr, mit Bare klärst du andere Situationen so, du versuchst den Spieler zu verstehen und die Persönlichkeit dahinter, damit du merkst, okay, wie können wir zusammen eben das Tor verteidigen.
Wo der FCB aktuell immer wieder mal Mühe hat, sind bei der Boxverteidigung nach Flanken und Standards. Gab es doch schon einige Gegentore, Kopenhagen hier als Beispiel, Freiburg.
Ja.
Wo muss man da den Hebel ansetzen, dass es besser wird?
Das, was wir auch schon im Training machen und was ich, würde ich sagen, dank Gott auch jetzt auch in Italien viel gelernt habe. Wir machen ja die Boxverteidigung, gibt es situationsabhängig, dass der erste Spieler meistens den ersten Pfosten deckt, aber der zweite muss sich am Mann orientieren. Und das ist das, wo ich auch hergekommen bin, wo ich gesehen habe, so okay, da ist noch Entwicklungspotenzial. Aber wir trainieren das jetzt schon fast täglich und deswegen, glaube ich, wird das auch besser werden. Auch gegen Freiburg, wir analysieren die Situation, das Tor ist passiert, wir analysieren die Situation sehr gut, um zu wissen, okay, nächstes Mal machen wir es anders. Auch gegen Stuttgart gab es eine Situation, wo Demirovic alleine köpft und dann wurde es am nächsten Tag sofort angesprochen, so, okay, ein Innenverteidiger schiebt raus, lässt ihn zum Flanken, was auch nicht passieren darf, aber der andere Innenverteidiger muss halt einfach den Mann spüren. Du musst ihn spüren und dann hast du auch mehr Chancen, dass er nicht alleine köpft.
Und diese Duelle, die sind dann schlussendlich auch entscheidend.
Ja, auf jeden Fall. Auch jetzt gegen Servette gab es ja auch eine Situation, wo Bronn alleine köpft und wo das fast das 1-1 fällt. Deswegen, das sind genau die Themen, die man eben... Aber die machen wir jeden Tag und wir werden sie auch verbessern, da bin ich mir sicher.
Und du möchtest da natürlich stark mithelfen. Wir können eigentlich gleich den Übergang machen. Du hast Italien vorhin selber angesprochen. Genau. Ich gehe davon aus, wenn man in Italien spielt, da lernt man noch mal mehr, was Verteidigen wirklich heißt.
Ja, auf jeden Fall. Da ist wirklich Mann gegen Mann. Und wer den Mann verliert und das Tor passiert, der ist wirklich dann auch schuld. So. Und deswegen, dort ist es weniger Boxverteidigung, da ist wirklich Mann verteidigen. Das heißt, im 16er stehst du und du musst deinen Mann, wenn du den verlierst und er das Tor macht, spielst du wahrscheinlich das nächste Spiel schon nicht mehr.
Du warst so, bei Salernitana
und bei Hellas Verona, genau.
Eben, also du hast das mitbekommen aus unterschiedlichen Vereinen.
Ja.
Eben,
ich glaube, dass du, wenn du bei höheren Vereinen spielst, was anderes mitbekommst, dass sie auch sicher Raum verteidigen oder so, aber bei den Vereinen, wo ich war, da geht es wirklich nur um Mann verteidigen. Du stehst mit 5 hinten und jeder hat seinen Mann und jeder muss gegen seinen Mann sozusagen das Duell gewinnen.
Wie war das für dich? Weil du warst im Nachwuchs bei Real Madrid, bei Bayern München, du hast bei Salzburg gespielt und dann in ein anderes Land zu kommen, es ist jetzt nicht weit weg, aber trotzdem diese andere Mentalität, wenn es ums Verteidigen geht, zu lernen.
War am Anfang schon ein Unterschied, weil ich kam auch aus Frankreich, da war es auch ein bisschen anders, da war das Spiel ein bisschen schnellflüssiger, schnellere Spieler vorne, du müsstest mehr den Raum verteidigen. Und dann kommst du nach Italien und da geht es wirklich so, Taktik und Verteidigung ist an oberster Stelle so. Wenn das Spiel 0-0 ausgeht, dann ist jeder zufrieden sozusagen. Und war ein Unterschied, aber den lernt man sehr schnell, weil du eben nicht spielst. Du wirst nicht spielen in Italien, wenn du das nicht als Innenverteidiger lernst schnell. Und das habe ich dann auch relativ schnell dann so realisiert.
Wenn du auf diese Zeit zurückblickst, bist du danach froh, dass du diese Erfahrung machen konntest, sie mitzunehmen, um dann auch einen besten Verteidiger zu werden.
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur deswegen, auch menschlich und mental, weil ich bin ja auch einmal, also die Mannschaft ist auch einmal abgestiegen, da war ich dabei, dann hatte ich 2 schwierige Jahre, wo wir uns so in den letzten Spieltagen erst so gesaved haben sozusagen. Ich glaube, das macht mental schon was mit einem Spieler, der eben zu dem Zeitpunkt noch 22, 23, 24 ist. Also wirklich viele, viele Erfahrungen, viele Situationen. In Italien ist es ja auch so, wenn du 3-4 Spiele mal nicht gewinnst, stecken sie dich in so eine Strafwoche, wo du mal 10 Tage bist du nicht, von, nicht mehr mit deiner Familie, darfst nur noch dreimal am Tag essen, du trainierst zwei, dreimal am Tag.
Ja. Und diese Erfahrung hast du auch
gemacht? Ja, die habe ich drei, vier Mal schon gemacht. Ja.
Okay. Ja. Also wie war das? Ist wirklich so quasi ein Trainingslager während der
Trainingslager, aber so wirklich, man sagt auch Straftrainingslager, so nennt sich das sogar. Also, und dann machst du das für eben 7 Tage oder vielleicht manchmal auch 2 Wochen, um der Mannschaft sozusagen das Gefühl mir zu geben, hey, hier geht es um mehr als nur Fußball. So. Hier geht es um das Finanzielle, um den Club, um die Fans. So. Dann, ihr müsst aufwachen sozusagen. Okay. Habe ich auch noch nie so erlebt, aber ist so.
Und dann bist du schlussendlich auch getrennt von der Familie, also
du
schläfst.
Ja, nee, du hast, ich hatte eine Situation, da war ein Spiel, meine Familie war da, ich hätte sie nach dem Spiel sehen müssen, aber wir haben verloren 5-0 gegen, ich glaube, gegen Atalanta Bergamo zu Hause und wurden sofort in den Bus gesteckt, ins Hotel, keine Chance mehr, die Familie zu sehen, die durften auch nicht ins Hotel kommen oder so.
Ja. Das ist natürlich schon auch, ja, speziell.
Speziell, ja.
speziell. Tut man dir Unrecht, wenn man dich als Wandervogel bezeichnet?
Momentan nicht, weil es sozusagen stimmt, aber ich würde gerne diesem, wie sagt man das, diesem, was ist das, ein Ausdruck, oder? Ist es ein Ausdruck? Ja,
kann man sagen.
Ja, also diese Bezeichnung würde ich gerne mit der Zeit jetzt ein bisschen weniger von mir wegtun, so, weil das war nie mein Ziel, dass ich jetzt wirklich von Verein zu Verein gehe, sondern es war eher wirklich situationsabhängig.
4 Vereine doch in 5 Jahren. Genau. Wie ist es dann dazu gekommen überhaupt, dass du mal eben in Italien warst, in Österreich, in Frankreich, wieder in Italien?
Naja, Frankreich war ja mein Anfang so, die ersten 2 Jahre, dann wollte ich mehr spielen, ich hatte sehr starke Konkurrenz damals und der Trainer hat mich auch viel mehr als Rechtsverteidiger gesehen. Habe ich irgendwann entschieden, okay, dann gehe ich eben zu einem italienischen Spitzenverein im Sinne von Serie A-Verein. Und der steigt halt dann ab. Und dann musst du halt die Entscheidung treffen, entweder du bleibst mit der Mannschaft in der zweiten Liga oder es öffnet sich eine Option, dass du eben noch in der ersten Liga spielen kannst. Und dann kam auch die Europameisterschaft und ich wusste, Herr Ragnick aus der Nationalmannschaft, der wird nicht viel schauen auf Spiele aus der zweiten Liga. Deswegen mache ich dann den Wechsel zu Salzburg. Und dann zu Hellas Verona ausgeliehen, weil der Verein nochmal absteigt. Und ja.
Ja, wir haben ein bisschen gestutzt, wo wir gelesen haben, der FC Basel verpflichtet einen Spieler von der Serie C.
Genau, ja.
Man hat dann aber natürlich schon näher geschaut und festgestellt, es ist nicht ein Spieler, der in der Serie C gespielt hat, sondern Serie A, der viele Erfahrung mitbringt. Das hat man auch aus dem Kommuniqué herauslesen können und vor allem halt auch deine Vergangenheit im Nachwuchs bei Real Madrid mit 10 Jahren bist du dorthin gewechselt.
Ja.
Wie kam es aus Österreich, aus dem beschaulichen Österreich, nach Madrid zu den Königlichen?
Die lange Geschichte oder die kurze?
Wir haben Zeit.
Okay. Es war so, dass ich damals war ich bei Rapid Wien und da gab es so ein internationales Turnier, was immer in Wien gehalten wird. Und dann kam eben nach dem Turnier, ich glaube, wir haben das Turnier gewonnen, Rapid Wien, und ich glaube, ich wurde auch unter den besten 7 gewählt oder so. Und dann kam halt irgendein Scout kam zu meinem Vater und hat gesagt, hey, den Jungen würden wir gerne nach Madrid einladen. Mein Vater, meine Mutter, die waren natürlich nicht beeindruckt davon und dachten sich, wir gehen da mal hin, aber nehmen die Familie mit, wir machen eine Woche Urlaub in Madrid. Und mein Sohn wird eh nicht aufgenommen, das ist Real Madrid, das ist viel zu groß. Dann gehe ich da hin und ich trainiere aber nicht mit der Mannschaft. Ich trainiere zwar im Trainingsgelände von Real Madrid, aber ich trainiere eben mit 2500 anderen Kindern, die aus Europa oder aus Spanien hergeholt wurden und so ein Turnier gegeneinander spielen müssen. Und von denen haben sie halt einfach dann nur 2, so das waren so 4-5 Tage, die ich da mittrainieren durfte. Und von denen haben sie nur 2 mitgenommen. Und von den 2, einer war Italiener, einer war ich. Und die Eltern haben sich entschieden, das nicht zu machen. Und meine Eltern haben sich entschieden, das zu machen.
Ist ja ein großer Sprung.
Ein Riesensprung, ja. Auch für die Familie, auch für eigentlich in allen Hinsichten.
Und das geht ja nicht so einfach. Du als 10-Jähriger in ein fremdes Land, da kam der Vater mit.
Nee, da war tatsächlich das erste Jahr war meine ganze Familie mit. Damals war in Spanien ja auch die Krise, also man konnte, egal wie viel man versucht hat, eine Arbeit zu finden, das ging nicht. Das heißt, man hat aus Ersparnissen gelebt. Dann war es irgendwann finanziell zu schwierig, ich bleibe nur noch mit meinem Vater und dann war es auch so finanziell zu schwierig und dann war ich nur noch im Internat und ich war der Jüngste, ich war glaube ich 12 im Internat und die nächsten Spieler waren 17, 18, weil du darfst ja gar nicht einen 12-Jährigen in einem anderen Land haben, ohne dass die Eltern präsent sind, so aus offizieller Regel.
Offiziell, also da haben wahrscheinlich die spanischen Behörden oder respektive Real Madrid nicht so darauf geachtet.
Ja, damals war es, es gab ja diese 70, es Es gab ja diese 70 Fälle bei der FIFA, die untersucht wurden, und ich glaube, ich war einer davon.
Okay. Du hattest Glück, du durftest bleiben, auch wenn es offiziell nicht erlaubt war. Genau. Aber eben, du hast es angesprochen, in einem Internat als Jüngster, also jetzt bist du groß und kräftig, ja, aber trotzdem mit 12 ist man noch nicht ausgewachsen. Ja. Gegen 17-Jährige sich zu behaupten.
Ja, das war auch nicht behaupten. Also die haben schon viel auf mich aufgepasst. Weil sie
haben sie aufgepasst?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich auch die Betreuer und so, weil sie wussten, hey, der kommt aus Österreich, die Familie lebt sehr weit weg, 1500 Kilometer vielleicht weg, und er sieht die Familie wenig. Das heißt, ich war schon so unter einem Schutz, den man auch gemerkt hat, aber trotzdem macht das halt was mit einem 12. Mit 10 habe ich nicht gemerkt, dass ich in Spanien bin, weil du bist 10, du bist Vorfreude, Real Madrid, großer Fußball. Mit 12, 13 bist du ein bisschen klarer im Kopf und du merkst, okay, mir fehlt die Familie, schwierig.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es Momente gab, ja, da war niemand Vertrautes um einen herum, genau, ja, dass man sich da alleine fühlt.
Ja, was heißt, ja, alleine, ja, schon. Ich glaube, bei mir hat man es auch dann am Platz gemerkt, so, weil ich irgendwie einfach nicht mehr dieses glückliche Kind war, das einfach Fußball spielt, sondern es wurde einfach schon sehr schnell zu einem Beruf. So, ich wusste, ich muss es so machen, sonst kann ich da nicht weiterspielen. So. Und das ist in dem Alter, finde ich, noch zu früh.
Ein sehr großer Druck, den sich selber dann aufbürgt.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und dann gab es ja der Wechsel zu Bayern München in den Nachwuchs. Genau. Aber das ging ja auch nicht einfach normal vonstatten, sondern irgendwie die Vereine wurden sich nicht einig und du musstest monatelang privat trainieren.
Also die Vereine durften sich gar nicht einig werden, weil ich weiß nicht, ob es immer noch diese Regel gibt, aber damals gab es die Regel, dass man eben nicht so wechseln kann von Real Madrid zu Bayern. Und dann gab es die Option einfach, dass ich gesagt habe, ich trainiere bei so einer Privatschule mit, die damals eben einen, ich glaube, der war auch hier, Percy van Lierop.
Ja, genau. Ogi Caric war auch.
Und die waren damals eben bei der Schule, haben viel Privattraining gemacht, haben viel. Und für mich war es perfekt. Ich habe Bildung mit Fußball kombiniert und wusste, ich halte mich 4, 5 Monate fit, um dann zu Bayern zu gehen. Also für mich war es die perfekte Mischung, weil ich kannte ja van Lierop von davor aus Salzburg-Zeiten.
Okay. Und dann konntest du dich vorbereiten gegen den Nachwuchs von Bayern München.
Genau.
Und hast dort auch sicher wertvolle Erfahrungen gesammelt.
Ja.
Ich habe in einem Interview, hast du gesagt, David Alaba, Landsmann von dir, ein ganz bekannter, ein ganz guter Spieler, er war damals wie ein großer Bruder für mich.
Ja, er war ja auch beteiligt an meinem Wechsel zu Bayern damals, weil er eben dieses Probetraining sozusagen organisiert hat. Er ist zu uns nach Hause gekommen und hat gesagt, hey, wir können das organisieren. Am Ende musst du selber Leistung bringen. Wenn der Verein dich will, will er dich, wenn nicht, nicht. Wenn er dich will, passe ich auf dich auf. So. Und das war dann auch so. Er hat mich oft zu sich eingeladen, hat mich oft mitgenommen zum Essen. Ich durfte bei ihm übernachten. Ich durfte mit ihm Go-Kart spielen gehen, ins Kino gehen. Also er war da echt, ich glaube, er hat dasselbe mit mir machen wollen, was auch Ribéry mit ihm gemacht hat. Und das war so was Besonderes, ja.
Sehr besonders, wenn ich denke, du warst da etwa 14 Jahre alt.
Ja, ich Alaba war 14, 15 Jahre alt, genau. Und er war schon eben Champions-League-Sieger und David Alaba. Und man hat das auch gemerkt, wenn er durch die Stadt ging, schwierig, dass er da normal halt auch gehen kann. Aber ja, er ist halt auch heute noch dieser Mensch. Ich habe ihn ja jetzt auch in der Nationalmannschaft immer mal wieder getroffen und er hat sich nicht verändert. Immer noch der bodenständige, gutherzige Typ, der auch damals war.
Im Bayern-Nachwuchs bist du auf Sebastian Hoeneß getroffen, den du hier auch geherzt hast, natürlich umso besser nach diesem Spiel beim FCB. Wie war es bei Bayern im Nachwuchs?
Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich bin dazugekommen, wo die gerade ihren Campus fertig gebaut haben. Ich durfte ins Internat dort. Es war wirklich perfekt. Es war gutes Essen, ein guter Gym, sehr gute Trainer. Wir hatten zweimal am Tag Training. Es wurde sehr viel verbunden, auch mit Bildung und Erziehung, weil es wichtig war eben, wie machst du denn, du durftest nicht trainieren, wenn du dein Zimmer nicht sauber gemacht hast oder wenn du zu spät schlafen gegangen warst. Also da hat Bayern echt einen super Job und ich glaube, das machen sie heute noch. Und deswegen werde ich auch immer dankbar sein für die Zeit. Das waren ja 6 Jahre, so die längste Zeit, die ich verbracht habe irgendwo.
Das ist ja auch so das Thema immer wieder, diese Nachwuchsleistungszentren. Mhm. Der FC Basel hat hier den Campus, das ist auch etwas fast Einmaliges in der Schweiz, was der FCB hier bietet.
Ja.
Aber gerade diese Punkte, die du angesprochen hast, nicht nur der Fußball steht im Zentrum, sondern auch so die Persönlichkeitsentwicklung und gerade auch eben Ordnung, Disziplin. Wie war das für dich? Konntest du das gut umsetzen?
Ja, also für mich war es perfekt so, weil ich wusste, ich brauche es erstens, weil ich bin immer noch jung und meine Eltern haben mir schon viel von zu Hause mitgegeben, aber irgendwann bist du halt alleine und du brauchst es eben. Aber es war jetzt nicht schwer, das umzusetzen. Es gab sicher andere, denen war das schwieriger. Mir hat es gefallen, so diese Strikte und dass man einfach ein bisschen professioneller und konzentrierter sein muss. Ich wusste, dass es mir helfen wird auf dem Weg, dass, falls ich Profi werden sollte, dass es eben nur so geht.
Weil wir sehen auch viele junge, talentierte Spieler mit 15, 16, die mit schon ganz tollen Gucci etc. Taschen kommen und von der großen Karriere erzählen, aber überspitzt gesagt noch nichts geleistet haben.
Ja, das gab es damals auch. Ich war damals auch in der U17 durch. Wir sind mit dem Bus zu Auswärtsspielen gefahren. Du siehst auf einmal auf einen Kollegen von dir eine Rolex und so. Und du denkst dir, wie ist das überhaupt möglich so? Aber das ist, glaube ich, wird immer normaler im Fußball, weil sich viele Junge eben diese Beispiele nehmen von den ganz Großen. Aber die ganz Großen sind groß, weil sie eben was davor geleistet haben. Ich kann mich auch an eine Geschichte erinnern, die Alaba mir erzählt hat, die Ribéry ihm erzählt hat. Wo Alaba hoch ist oben bei den Profis, die ersten Male. Und er schaut den Autoschlüssel an von Ribéry und ihn sagt er so, boah, cooles Auto, will ich auch irgendwann mal. Und Ribéry tut ihn sofort so, nein, erstmal hart arbeiten und deine Leistung bringen und irgendwann hast du mehr als das. Und das hat er dann so mir auch versucht so weiterzugeben.
Also etwas erarbeiten.
Ja, bevor man überhaupt sich so auch was verdienen darf, so musst du was erarbeiten, ja.
Diese Erfahrungen im Nachwuchs von Bayern und von Real, das sind außerordentlich große Vereine, die mitunter grüßen in ganz Europa. Hast du da auch noch Erfahrungen oder Erlebnisse, die du vielleicht teilen kannst, was dich beeindruckt hat, was so für die Größe des Vereins steht?
Boah, also ich könnte viel erzählen, aber es fängt, glaube ich, damit an, dass du bei Real zum Beispiel fängst du mit 11 an, schon auf Großfeld zu spielen und du trainierst schon Sachen, die ich bei Bayern zum Beispiel erst in der U19 trainiert habe. Also wirklich taktische Sachen, die ich selten so gesehen habe. Und dann geht es auch darum, diese Gewinnermentalität, die dir in Spanien mitgegeben wird, das habe ich noch nie so gesehen. Da fährst du zum Turnier und du musst als Real Madrid, obwohl du eben in der U10, U11, U12 bist, du musst gewinnen. Wenn du nicht gewinnst, ich hatte Spieler bei mir, wahrscheinlich ist es mir auch passiert, aber ich kann mich nicht erinnern, die haben geweint. So, die haben geweint, dass sie nach dem Turnier nicht als Sieger weggehen, weil sie Angst hatten um ihre Zukunft. Dann war es zum Beispiel so, jedes Jahr, jedes Halbjahr wurden 7 Spieler aussortiert bei Real, weil es so viele Spieler gab, die eben gescoutet wurden immer, dass du musstest deine Leistung bringen, sonst bist du weg. So. Und da waren sie auch kalt. Es war nicht etwas, was man vielleicht jetzt noch in Österreich, Deutschland oder Schweiz vielleicht sieht, dass es nicht so kalt abläuft. So, es war wirklich kalt und Leistungsprinzip schon damals.
Mit 10 Jahren?
Ja, du bist 10, 11, 12 Jahre alt und du merkst, dass du siehst, wie Kinder mit ihren Eltern weinend aus einem Büro kommen, weil ihnen gesagt wird, du bist nächstes Jahr nicht mehr dabei. Und das war für mich auch so, du zitterst, obwohl du weißt, du bist gerade Stammspieler gewesen, du hast gute Leistung gemacht, du zitterst, weil es sein kann, so, vielleicht passiert dir das gerade auch so. Du wartest mit deinen Eltern vor der Tür und wartest auf dieses Gespräch.
Und Real ist natürlich schon nochmal eine andere Nummer. Herr, hat man das auch gespürt, abgesehen jetzt von diesen Erfahrungen auf dem Platz, dass dieser Verein, wenn man dort sich bewegt in den Räumlichkeiten, dass das ein ganz spezieller Verein ist?
Ich glaube, gemerkt hat man es, wo ich es am meisten gemerkt habe, ist der Unterschied zu den Profis, die du bei Bayern hast und die du bei Real hast. Also bei Bayern darfst du als Jugendspieler jederzeit zuschauen, du darfst dir im Training zuschauen, außer sie haben Taktik oder sowas. Kommst auch oft auch in Kontakt mit denen, darfst mit ihnen sprechen. Bei Real war es so, es gab den Trakt für die Jugend und dann gab es den Trakt für die Profis. Und dort warten 50 Securities und du darfst nicht vorbei. Und wenn du es mal geschafft hast, dass ein Auto vorbeifährt und dass der stehen bleibt, so wie zum Beispiel meine Schwestern es mal mit Cristiano Ronaldo geschafft haben, dann ist es ein Wunder. Ein Wunder, weil sonst siehst du sie nicht, sonst spürst du sie nicht. Ich musste einmal mir ein Ticket, ein Berater von einem Spieler von mir hat mir ein Ticket ermöglicht. Du musstest dir Tickets ermöglichen, um ein Training zuschauen zu dürfen. Da war damals Zidane noch Co-Trainer und ich weiß nicht genau, wer Trainer war, aber dann durfte ich Ramos und Cristiano beim Freistoßschießen nach dem Training zuschauen, sowas. Aber du musstest ein Ticket vorzeigen und dann wieder weg. Und das war zum Beispiel bei Bayern ganz anders.
Das ist eine ganz andere Welt. Ja. Das ist eine ganz andere Welt. Was wir auch noch gefunden haben von dir, die Anfänge bei Real, in der Jugend von Real, 11-jähriger Junge beim Fairplay Cup, Nummer 7, Offensivspieler Flavius Daniliuk. Gibt es noch YouTube-Videos von dir? Hast du die selber hochgeladen?
Nein, die waren irgendwann mal oben, auch mit meinem Namen, was komisch war, aber wir sind jetzt nie, ich meine, meine Eltern oder ich, wir hatten bis zum 17. Jahr keinen, 17. Lebensjahr hatte ich keinen Berater, dass ich jetzt weiß, kann man dagegen vorgehen, kann man nicht dagegen vorgehen. Und irgendwann denkst du dir, komm, ich lasse es oben, vielleicht brauchst du es irgendwann und schaust es dir an und bist glücklich darüber, dass du dich erinnern kannst, wie es war. Weil ich habe, muss ich ehrlich sagen, ich habe fast kein, außer diese Videos, die da auf YouTube sind, habe ich fast gar keine Videos mehr von mir früher, von der Zeit.
Okay, von dort sieht man, beim Einwurf hättest du es sicherlich vielleicht noch besser machen können, aber man sieht auch Abschlüsse mit links und mit rechts, beidfüßig.
Ja, ich war damals Offensivspieler, also es war eine andere Zeit.
Und wie kam der Switch, dass du jetzt plötzlich hinten
Der kam sehr spät, der kam erst mit 16, 17, da war eine Situation, dass in der Innenverteidigung Spieler gefehlt haben und meine damaligen Trainer Danny Schwarz und Martin De Michelis, eben Innenverteidiger, haben einfach mal gesagt, so, hey Flavi, du bist auch ausgewachsen, geh mal halt nach hinten, probier's mal aus, so, wir brauchen dich für ein Spiel. Und dann hat es denen so gut gefallen, dass sie mich am nächsten Tag zum Training holen und mir so sagen, Flavi, wenn du Profi werden willst, dann nur Innenverteidiger so. Du musst diesen Weg gehen. Und für mich war es schockierend, weil ich war mein ganzes Leben offensiver Zehner, Nummer 7 sagst du ja auch so, für mich war es immer so klar, offensiv, offensiv. Aber dann habe ich das so akzeptiert und auf einmal kamen leichte Erfolge zu spüren, kam sehr schnell, ich durfte dann, das war mit 16 und mit 16 durfte ich dann auch das erste Mal gleich mit den Profis mittrainieren. Dann wurde ich hochgestuft ein Jahr und ich durfte die U17-Meisterschaft mit Tim Walter damals gewinnen. So. Und dann habe ich gemerkt, okay, der weiß schon, von was er spricht. Am Ende des Tages sind das zwei Ex-Fußballer.
Und du hast hier die Möglichkeit, die nächsten Schritte zu machen. Und ich denke, im Nachhinein bist du dankbar für diese
Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr dankbar. Ich glaube, Offensivspieler hätte vielleicht woanders noch gereicht, aber nicht auf dem Niveau.
Okay. Du hast es vorhin einmal erwähnt gehabt, dass du über den FC Bayern München gesprochen hast, diese Räumlichkeiten dort. Dort hast du auch das Gym erwähnt. Mhm. Und wenn man dir gegenüber sitzt, dann sieht man sofort, ein physisch starker Spieler, austrainiert, Muskelmasse. Wie oft bist du im Kraftraum?
Jetzt tatsächlich gar nicht mehr, außer für Beinkraft oder das, was uns die Athletiktrainer hier vorgeben. Weil ich glaube, da merke ich auch nochmal einen riesen Unterschied zu all den Stationen, wo ich bisher war. Es wurde mit mir, oder was heißt mit mir, mit einer Mannschaft wurde noch nie so gut gearbeitet, wie es hier gemacht wird.
Und dann habe jetzt ich gesagt, schmeichelst du aber dem FCB.
Nee, das ist wirklich kein Schmeicheln, das ist etwas, was ich ehrlich sage, weil ich würde doch sagen, hey, ich hab bei Nizza vielleicht das auch erlebt oder so. Zum Beispiel der aktuelle Athletiktrainer von der Schweizer Nationalmannschaft, der war mit mir bei Nizza, Eduardo Garcia. Der hat es auch super gemacht, aber mit der Qualität und mit der Trainingssteuerung, die man das hier macht, habe ich gesagt, ich vertraue denen einfach komplett. Und Vertrauen komplett heißt einfach, wenn die mir sagen, heute ist Beinkraft, wie zum Beispiel es heute in der Früh war, dann mache ich das. Und sie haben mir bis jetzt nur zweimal in 4 Wochen gesagt, Oberkörper bitte. Das heißt, ich vertraue das.
Aber ich gehe davon aus, du gehst schon gerne eigentlich ins
Gym. Ich wäre sicher öfter gegangen, wenn ich nicht jetzt mit der Einstellung hergekommen wäre. Also für mich, ich weiß, wir spielen alle 3 Tage. Es ist wichtiger am Platz jetzt gut zu spielen, schnell zu sein, als jetzt oberkörpermäßig sehr gut auszuschauen.
Ja, man sieht aber auch auf den sozialen Medien Videos von dir, 10 vor 11 in der Nacht noch im Kraftraum, beim Bankdrücken. Wie viele Kilos stemmst du da?
Früher sicher mehr als jetzt. Ich glaube, mein Maximum war vielleicht mal 100, 105 Kilo.
Aber das ist schon eine...
Ja, es war eine Zeit, wo ich dachte, dass es mir helfen wird im Fußball, aber relativ dann schnell gemerkt, dass es eben... Oberkörper zu haben als Innenverteidiger ist gut zu trainieren, aber nicht zu viel, weil das wird dir dann viel in der Beweglichkeit nehmen, viel in der Schnelligkeit, in der Spritzigkeit.
Okay, ja. Ich habe einen Podcast-Kollegen, der ist leider nicht hier, der ist jetzt in Hamburg, aber okay. Der hat mir im Sommer erzählt, der macht ein Workout von Pamela Reif. hast du auch Lieblingsübungen, wenn wir über das Gym reden?
Über Oberkörper?
Ja.
Pamela Reif. Ja, Lieblingsübungen, wenn es jetzt um Oberkörper würde ich auch so, ich würde sagen Liegestütz, Bankdrücken, die typischen Bizeps-Curls und so, aber das ist alles eher bei mir für den Sommer, vor dem Sommer. So kurzen Sommerbody und dann wieder Fußball konzentrieren. Okay.
Schlussendlich, du hast selber gesagt, wichtig, dass du auch die Schnelligkeit nicht verlierst.
Nee, das ist, wie gesagt, ich hätte das früher in meiner Karriere verstehen müssen, dann hätte ich es auch früher anders gemacht, aber jetzt bin ich so weit, dass ich sage, so lieber optisch ein Lauch und... lieber optisch ein Lauch und stabilisierungsmäßig stark und einfach schnell, spitzig, trotzdem hart in den Duellen, als ein unglaublicher, breiter Mann, der eben nicht viel laufen kann.
Beim FCB hast du ja die ersten Spiele gut gemacht, ich denke auch gute Noten abgeholt, man darf zufrieden sein, also auch mit den Fans, mit denen ich gesprochen habe, finden spannender Innenverteidiger. Spannend, was man noch zu sehen bekommt. Wenn du dir so einen Idealtypus Innenverteidiger bauen könntest, von wie würde der ausschauen? Von wem lernst du gerne oder hast du gerne gelehrt?
Ich muss sagen, jetzt schaue ich sehr viel auf Ruben Dias, weil er eben, so wie wir bei Basel in der Schweizer Super League spielen, ist er eben bei Man City auch in einer Top-Mannschaft. Und ich glaube, von dem kann man sich perfekt abschauen, so was es bedeutet, 1 gegen 1 hinten zu verteidigen und dann trotzdem mit Ball eben noch die perfekte Spieleröffnung zu haben und trotzdem noch zu coachen. Also für mich ist es gerade so, dass ich sage, er und Marquinhos, wo ich sage, hey, da kann ich am meisten lernen.
Um dich als Fußballer weiterzubringen, wenn wir ein bisschen noch vorausschauen, wie sehen deine Ziele aus kurzfristig mit dem FCB?
Kurzfristig?
Ja.
Ich würde sagen, natürlich muss ich jetzt sagen, Spiele zu gewinnen, aber für mich als Innenverteidiger ist es wichtiger, auf unsere Aufgabe zu schauen. Und unsere Aufgabe ist halt wirklich, so oft wir es schaffen, Clean Sheet zu machen, so wie die letzten zwei Spiele, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen werden. Das heißt, wenn wir uns als Verteidiger auf das konzentrieren und die Offensive sich auf das Tore-Schießen konzentriert, dann werden wir sicher viele Spiele gewinnen. Und das ist für mich auch das Wichtigste. Also wenn ich kurze Ziele sehen würde, dann sehe ich, ich will Basel auf den ersten Platz in der Schweizer Super League sehen und gleichzeitig auch hoffentlich so schnell wie möglich uns so einen Platz fixieren in der nächsten Runde von der Europa League.
Dann kann ich mir vorstellen, dass es schon sehr bitter war, das erste Spiel für den FCB gegen Luzern. Es war ja kein schlechtes Spiel, nein. Man hatte zahlreiche Chancen, genau, ja. Nicht viel Chancen zugelassen, ja. Aber solche Gegentore zu erhalten, ja. Das muss brutal ärgerlich
sein. Ja, es war brutal ärgerlich. Es war wirklich, wir haben, wie du sagst, fast gar nichts zugelassen und mit zwei Schüssen aufs Tor, die eigentlich vor der Aktion überhaupt komplett ungefährlich ausschauen, passieren halt dann zwei Tore. Und dann schaffst du es auch leider vorne nicht, die Tore zu machen. Und dann verlierst du 2-1 in einem Spiel, das eigentlich ja, viel, viel höher auf unserer Seite ausgehen könnte. Das war halt sehr ärgerlich für mein erstes Heimdebüt. Meine Familie war da. So, ich war zufrieden mit der eigenen Leistung und mit der Mannschaftsleistung. Und trotzdem holst du nichts aus dem Spiel, was du eigentlich musst. Und das war ein bisschen mehr als ärgerlich. Ja.
Man hat es dann besser gemacht gegen Stuttgart. Ja. Deutlich besser, natürlich auch gegen Servette. Ja, ja. Wir waren vorher mal beim Thema Wandervogel, wenn man dann langfristig nach vorne schaut.
Ja.
Wie siehst du dich in 5 Jahren?
In 5 Jahren bin ich 29 und dann müsste ein Innenverteidiger so auf seinem Peak-Level angekommen sein und das ist auch so mein Ziel, so einfach so viel wie möglich jetzt lernen und mitnehmen, egal was für Situationen jetzt noch passieren werden, dass ich einfach in dem Alter schon, dass ich sage, hey, ein gestandener Innenverteidiger, der genau weiß, wie welche Situation zu lösen ist. Und ja.
Im Idealfall noch in Deutschland und in England am Spielen, weil diese Destinationen dir noch fehlen.
Nein, also ganz ehrlich, ich habe mir jetzt gesagt, ich will mindestens versuchen, meine Vertragslaufzeit oder mindestens die nächsten 2 Jahre würde ich gerne bei Basel verbringen, um eben auch kein Wandervogel mehr zu sein, sondern einfach wirklich mal irgendwo ein festes Gefühl zu spüren und auch selber mal auch einfach auch persönlich und sportlich mich weiterentwickeln zu können auf einem Platz, auf einem Ort, in einer Mannschaft, mit einem Verein.
Und wahrscheinlich im Hinterkopf noch die österreichische Nationalmannschaft. Du hattest schon Teileinsätze und du warst auch im Aufgebot an der EM.
Ja.
Wahrscheinlich immer noch auch in eines deiner Ziele.
Ja, ich bin schon noch in ständigem Kontakt auch mit Herrn Ragnik und ich weiß aber auch, dass die Innenverteidigerposition bei uns in der Nationalmannschaft die bestbesetzte ist. Also du hast David Alaba bei Real Madrid, Kevin Danzo bei Tottenham Hotspur, Lenhardt bei Freiburg. Dann hast du Spieler, die jetzt noch verletzt sind, die nicht dabei sind. Dann hast du Marco Friedl, Kapitän von Werder Bremen. Also sogar wenn ich hier meine Leistung bringen werde und jedes Spiel spiele, wird es immer noch nicht einfach einberufen zu werden, weil eben alle anderen Spieler auch ihre Leistung bringen und auf Top-Level spielen. Am Ende liegt es am Trainer. Ich kann nur, wie gesagt, das Beste versuchen zu tun, um mich zu empfehlen. Aber er entscheidet dann, wie es ausschaut. Aber ich habe ihn ja angerufen, bevor ich zu Basel gekommen bin, um ihn auch zu fragen, was halten Sie davon, wie sehen Sie das? Und er meinte zu mir auch so, Flavi, wenn du spielst, weil das ist das Wichtigste, dann bist du auch für uns immer ein Thema.
Und hier kannst du dich auch international behaupten.
Auf jeden Fall, ja.
Lass uns doch zum Abschluss gerne noch 4 schnelle Fragen anschauen. Wenn der Gegner hochpresst,
ja.
Wer sind deine Pass-Safeties im Dreieck? Also die Lieblingsmitspieler, um den Gegnerdruck auszulösen. Oder Boah. Zum Spiel, Entschuldigung. Die beiden Spieler.
Ja, aus meiner jetzigen Position würde ich sagen, weil ich jetzt linker Innenverteidiger war, würde ich sagen Dominik Schmidt. Und dann eben den Sechser auf der Seite. Das wäre mir so, das ist für mich am einfachsten. Weil dann hast du eben wirklich dieses Dreieck auf der Seite, das immer rauskommt. Der Sechser auf der Seite, ja, mit wem habe ich jetzt? Ich glaube, Leroy hat jetzt am meisten gespielt, dann würde ich halt einfach ihn sagen.
Und wenn Scheck hinten wäre?
Scheck?
Also ihn?
Achso, ja, natürlich, ja klar. Aber Scheck will ich weiter vorne, der soll den Ball da oben vorne kriegen und die Aktion da zu Ende bringen. Das wäre das Beste für uns.
Okay, welches Wort müssen deine Mitspieler auf dem Platz sofort von dir verstanden haben?
Das ist das Problem. Ich sage es nicht immer auf Deutsch, aber das wäre dieses Rausschieben. Also ich schreie oft raus, aber dann mache ich es auf mehrere Sprachen, weil das eben für unser Spiel das eine der wichtigsten Sachen ist, so dass wenn der Gegner den Ball nach hinten spielt, machen wir Schritte raus und das muss halt eben wirklich der Innenverteidiger vorgeben.
Das heißt also raus und das kommt
das
dann
ist, einfach in vier Sprachen wahrscheinlich. Wenn ihr mich kommunizieren seht, ist das wahrscheinlich auch das, was ich am meisten herumschreie, einfach so Linie raus und dann mache ich mit meinen Händen meistens irgendwie eine Bewegung und dann... Ja.
Und halt einfach auf Französisch, auf genau. Englisch.
Sorte oder Französisch oder irgendwie so, ja.
Okay, sehr gut. Beim FC Basel haben nicht alle Spieler immer so einen einfachen Namen zum Aussprechen.
Okay.
Mit welchem Namen hattest du vielleicht Mühe?
In der Mannschaft jetzt?
Ja.
Am meisten Mühe hatte ich mit Broschinski. Ich weiß nicht mal, ob ich es gerade richtig sage.
Doch, war richtig.
Aber ich sage jetzt Mo zu ihm. Deswegen ist es einfach. Ich sage einfach Mo. Er ist jetzt auch ein guter Freund geworden, deswegen Mo. Aber vom Nachnamen her ist es, glaube ich, eher das Schwierigste jetzt in der Mannschaft. Ich weiß nicht, ob es der...
Ja, es gibt schon auch andere Spieler. Also Acetay musst du schon auch
aussprechen können. Okay, aber da sagst du auch Jonas. Also das ist einfach. Das ist auch einfach. Also ja, stimmt schon.
Okay. Lieber 2 Stunden Videostudium mit einem wütenden Ludovic Manja oder 1 Stunde Straftraining?
2 Stunden mit einem wütenden Trainer. Ganz klar. Weil das Straftraining, ich weiß nicht, wer das schon mal miterleben durfte, aber das ist, glaube ich, das Ekelhafteste, was es gibt. Das sind meistens Läufe ohne Ball. Und das ist wirklich, bis das zu Ende geht, das fühlt sich eine Ewigkeit an.
Okay, dann lassen wir dich gerne springen. Nicht, dass Ludovic Manja noch wütend wird, weil du hast heute noch Training.
Ja.
Wir danken dir ganz herzlich für das Gespräch und wünschen dir für die Zukunft alles Gute.
Super, danke fürs Kommen.
Länger haben wir gar nicht mehr schwätzen. Für Flavius Daniliuk ist es nämlich direkt weitergegangen. Der Mannschaftsbus, der ist unten schon parat gestanden. Das Team, das ist Paddel spielen. Der Flavius Daniliuk ist mit dem Kevin Rüegg zusammen übrigens im Team gewesen und die beiden, die haben performt im Käfig. Sie sind Dritte geworden, haben sich den Platz dann gegen Stur Quendredi und Broschinski gesichert. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge. Hofft, ihr habt Neues über Flavius Daniliuk erfahren. Danke euch jedenfalls ganz herzlich fürs Zuhören. Euer Feedback ist wie immer willkommen. Schreibt uns doch über die sozialen Medien oder via basilisk.ch. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und wir hören uns.
Der Penalty Podcast auf basilisk.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert von der Elektro 3 AG, Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung. Elektro3.ch